Podcasts machen voll Bock, ey.
Hallo und willkommen zur 24. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by Byber. Heute mit Augustin Rubit, seines Zeichens Power Forward des FC Bayern. Und diese Folge ist eine etwas andere. Org spricht natürlich über die aktuelle Saison, seine Anfänge in Deutschland sowie die Station in der Euroleague. Aber vor allem geht es um seine krasse Kindheit in Houston. Wie seine damals drogenabhängige Mutter die Familie im Stich lässt, wie seine Geschwister und er irgendwie überleben, wie ihm Basketball und seine zweite Familie ein anderes, normales Leben ermöglichen. Und genau deshalb spreche ich nach dem Interview mit Org heute auch noch mit Mara Bertling. Sie ist die Gründerin von Dein München. Sie stellt ihre Organisation vor und zeigt, dass es auch bei uns wichtig ist, jungen Menschen eine Perspektive zu bieten. Viel Spaß.
Today's guest on the Open Court Podcast is none other than Augustin Rubit. Hello, Augustin.
How are you doing?
Good, good. Did I just hear you the right? Is this your day off and you're still coming in to do this podcast today?
Yes, it's our day off, but you know, different stories, different things help, you know, different people, so I don't mind.
Man, I'm feeling bad right now because this schedule is brutal and you got your full disclosure, your son is right behind you. So I think you would have a lot of things to do today better than just to be on this podcast. So thanks, greatly appreciate it.
No problem.
How are you holding up? I mean, this is like I guess you can say these are the dark days of the season, you know, with the EuroLeague, Easy Credit, BBL, and the games just keep piling up and there's no end in sight. Everything's okay with you? Are you holding up mentally and physically?
Yes. I mean, it's not easy, but, you know, you find those little times to take care of your body and try to get out and get your mind away from it. But as you know, every year, same schedule, EuroLeague, domestic league. So, you know what to expect.
I mean, I got one daughter at home and she's 5. And then whenever she comes from the kindergarten, it's mayhem. I mean, you got two kids and you play basketball and you have to get your treatment and the sleep and whatever. How do you do it?
It's not easy, but, you know, my biggest, you know, responsibility is, you know, basketball outside and mom take care of everything. She do a great job, you know, allowing me to, you know, have those naps or whatever I need. But, you know, I love it as well. You know, I'm a family guy, so it's very important.
And you have been moving the last couple of years, and I'm kind of interested in how did you get recruited to come to Bayern Munich? I guess Andrea and Daniel had a lot to do with that, right?
I'm assuming they did, but the way it happened, you know, it was quick, you know, I didn't expect it. So I really don't know. It was just like my agent just today, oh, they want you to come, but here's a stipulation. They already, you know, preseason starting. So I didn't even have time to really think about everything. So I was already practicing before I could take anything in. So I can't really break that down. How it happened, agents just reached out and it was already happening that quick.
Was it a no-brainer for you to join Bayern?
I wouldn't say that. I just wasn't sure. You know, I was fine, you know, waiting a little longer. But, you know, I know he's a good coach and I played this team multiple times and I've seen how far they're grown. You know, one of the, you know, best teams in Germany and, you know, the Munich brand, so the Bayern brand. So I was like, might as well. And you know, you can always learn and you try to win. They had a great year last year, you know, and that's always the goal, to make a EuroLeague playoffs, and you know they did it, you know, it's possible, so why not.
Did Andrea change in any way since the last time you worked with him in Bamberg?
Yeah, he's easier.
He is okay.
Yeah, it's not you know, it's not as I don't know how to put it, but you know how he can get, you know, he's into it, you know, and he wants the best. So, but he's different. And like for me, it's different because more mature, more experienced versus, you know, they're learning. I had a lot to learn, you know, and he, you know, he's very demanding while teaching. So it was difficult, but this time it's much easier.
You got started in Ulm, not in Ulm, in Tübingen, but then you went to Ulm and you played with a guy I've done like, I think like 8 podcasts now with, Per Günther. Mm-hmm. So, I mean, you came in there still pretty young, still pretty rough, I'd say. Was he one of the guys that kind of, you know, showed you around how to be effective in the BBL?
I wouldn't say that. I feel like everybody on that team was around, you know, the same age, because, you know, Perry is a very experienced guy, but, you know, not that old. So it's not like he's just much older, you know, than me or any other guy. So we was, you know, all figure it out, but he was the leader for sure. Things here and there, he definitely help and try to teach you, you know, pick and roll coverages, how to, you know, be effective on an offensive end, a pick and roll. So he was helping a little bit there.
That's what I meant, because he's like this small, fiery guy. And I always get the impression that he's going to tell you exactly what he wants you to do on the pick and roll, right?
For sure. Because, you know, he was always making big time shots, big time plays. So he always noticed or knew what the defense is going to do. So he tried to have you in place. So when they do, you know, bring their schemes, you already one step ahead. So he definitely knew what teams were going to do against him defensively.
So you've been now with four clubs in the BBL. What is it about Germany that you played here for 4 or 5 years now?
The structure, you know, it feels great to have this structure and everything is organized. You know, they take care of, you know, their people. You know, being from, you know, America, you don't see it. Like, little things can cost $1,000 versus you know, if it's something the people need, it might be €5. So it just, I love that. And it's very safe. You know, not that I'm worried, but the fact that you don't have to worry about anything is nice.
Well, I guess even especially in this time with COVID and all the other stuff going on, sure. I guess it's great to be with a club where like families is maybe the biggest topic, because because last year we had a lot of players in here and everybody talked about how the FC Bayern is basically a big family. I mean, Paul was in here like 2 months ago and told his story from last season. Is it something that you as a new player for the FC Bayern just realized right on that this is different than other clubs?
Oh, it's very different. Just like Danilo, Marco, like for sure. I didn't expect those guys to be, you know, that oriented with the team. Like, it's the bonding and everything is great from them on down. And I didn't expect that. You never know, because you know, you play the team, you see them around. But for sure, those are amazing guys. I've never been as close to, I say, like, to like a sports director and GM. It's just, they really care, see how you're doing, check on you often, and you don't really get that everywhere. So a little surprising for sure. They make sure, you know, all the players are good, family first and everything. So
yeah, family is a pretty good segue, because I read up on your career and then read some articles about your early life in Houston and that you have a pretty difficult family background. What does family mean to you? How would you define family?
It's everything. And, I would say more of like, you know, wife and kids, because that's something I always dreamed about. You know, of course I love my siblings and everything. But I also know in a sense it's out of my control, you know, how I grew up and everything, but I always knew I wanted my own family to have that bond, that love. And that means so much to me.
Maybe we have to tell the reader how you grew up. I mean, your dad was gone, I think, early on. Your mother had a drug addiction problems. And paint the picture how you grew up these first couple of years, like until you were 12, 13 years old.
I want to say this first. My mom is doing great.
Yeah, I read that. It was great. Yeah,
She's doing great. I have two younger siblings, 13 years younger. She did an amazing job with them. But for me and, you know, my older siblings, it was, you know, rough, you know, just nothing stable, you know. You never know who you're going to live with. No food, no furniture in the house. I mean, there's times we had an apartment, but no food, furniture. So, and then you just, you know, you're doing a lot of stuff you shouldn't be doing to try to survive and make it, you know. And what made it difficult is not like you have friends that's doing great. It's like you go outside, this kid wants the same thing, this kid wants the same thing. So you come up like, you know what, let's just do this. And doing a lot of craziness that, you know, I wouldn't want my kids to do, or I wish I wouldn't have had to do that. But, you know, turned out and put me in this position. Glad I didn't get in any trouble. But sure, it's crazy. And, you know, it's places like that all over the world. And it definitely, you know, tough for, you know, those kids that have to make it out. Just one split decision can cause you to either spend your life in jail or, you know, free. And basketball helped me a lot. And everything took a turn once I started playing.
I mean, the one thing that I've wondered when I read your story is that, I mean, like I said, you grew up with no stability. You had to change schools all the time, you know, always kind of living in fear that child protective services would come and kind of take you away and put in some facility. Like I said, I have like a 5-year-old daughter, and I'm like really super conscious of what I tell her and what we buy her, what we don't buy her, and all this stuff, because I think this is so important to you know, to teach kids early, you know, what it's about and get the right values in them. But you grew up, I mean, obviously you stayed with your older sister, you know, you had your siblings there, but I mean, you grew up with all this no stability. I guess it was violence, drugs, whatever. How did you get this moral compass that allowed you to become you, basically?
Just the truth. Personally, I never felt like I was struggling like that. It felt normal. You know, I had friends that would complain or, you know, this, because they felt it. You know, my mom not there, I'm starving. This for me, you know, I didn't 5, 6, 7, no curfew. A lot of times I was out all night. I could spend a night at someone's house. No one ever knew. No one ever questioned. You know, we outside, friends just any time of the day. So I actually had a lot of fun, and it shouldn't have been like that, but you know, I enjoyed a lot of it. So, you know, it never affected me like it did other people, just until now. As I got older, I started realizing like that it shouldn't have been like that, you know, and meeting certain people and seeing how, you know, their families are and how they take care of the kids and provide certain things, just to bond. I was like, man, I get more emotional now than I did then.
Yeah. Yeah, I can imagine.
For sure. It's like, man, I would never do that. You know, then it was just so normal. Everybody's doing it, you know. And it's a sad thing for sure.
You just said it was normal, but still, did you feel any anger at any time during that period that you were like, why is it this way? Because, I mean, obviously, a lot of people would kind of question why them? Why would they not, you know, have like a normal life, in parentheses?
No, the closest thing was sometimes is like, why, you know, I don't, but at the same time, I feel like I never took it that far to really understand, because my siblings love me. Like my godmom, who took us in on and off. Every time my mom was clean, she come back and get us. That time hurt. Like when we did go over there, you know, we had stability, you know, meals, we did our homework and things like that. Then a month later, my mom back, everything changed. So that times like that made you like, man, I don't want to go. But then, you know, miss your mom, I want to leave. It was always that little feeling like, I miss my mom, I want to see my mom. Then I go see my mom. And then it's just back and forth, you know, as a kid, mixed feelings. I love my mom. I love how we're taken care of over here. But, it, you know, just didn't know what I really wanted as a kid and understand the severity of my environment and how I was living.
Man, I can't really imagine, like, just the picture you paint, that you love your mom, but, you know, when you go there, there's this other life waiting with no stability, and you don't know next time mom's not going to be there. It's just, man, it's just so super tough. And I mean, it's especially seeing your son playing in the background there, it just gets me emotional right now.
Yeah, it's definitely, you know, it's definitely tough, but I think that's what makes me love having my family so much. And just sometimes I just sit back and just smile, look at pictures, and just like, I'm blessed, thankful. I'm doing what I love, and I just couldn't ask for anything else.
But you had another family, the Traubers. Did I pronounce it right?
The Traubers.
Tell us how they came into your life.
So I started playing like organized ball like at 16. It was going into my sophomore year, and they had a summer team. You know, kids from the another side of town come into the mix, because one of the kids' dad was like a superintendent of our school. So he basically like, I'm gonna get some kids from here, put it with his son who plays ball on the other side, and you know, we'll go to practices, and you basically need, you know, you need this type of gear. You have to pay this certain amount of fee to for traveling and things like this. And it was just like, I don't have it. You know, every time it's like, okay, we have a Vegas trip. Every kid must pay three. And it's like, I don't have it, you know. And then as, you know, we have road trips, we stay at their house before we leave the night before. And, you know, they started getting to know each player and started talking to them. And then, you know, I guess they seen some good in me and they wanted the best for me. So they started helping me, you know, eventually they started helping me with tutors to eventually get a scholarship and things like that. I still didn't qualify, but they helped me and, you know, pushed me in the right direction. And they've been there ever since. They're still here now. And my kids call them grandpa and grandma.
I mean, I find this story fascinating because just, you know, looking at what happened to you before, you know, one would assume, okay, you would be full of mistrust and not really trusting, especially white family, just saying like, okay, why do you do this for me? You know, I don't really know this kind of, you know, I don't know, affection. I guess that's the wrong word, but you know, I guess you know what I mean. Did you ever were mistrusting them or like asking them, why are you doing this for me?
I never asked, but sometimes I didn't know where to look, you know, because people always say like, because their younger son played on one of the top teams that's have like four NBA players now. So, you know, people will say, you need to watch out. This. And I'm like, I don't have anything. They well off. What do they need from me?
Yeah.
But sometimes like, you know, think like, what could they possibly want from me? You know, like what, you know, I would think sometimes like, man, what could it be? And then it's just like, as time went by, I was like, man, I can't really focus on that because, you know, they being great to me and there's not much I can see they would want from me. Yeah. So I just ignored it after that, you know. But of course, you know, but I can tell you my first practice, I remember coming in and it was my first time around. You know, I was saying just so many, you know, white people, you know, I don't know how to describe it, but, you know, and they was just so excited to see me. I was, you know, dunking the ball and I went home. I quit the first day and I was like, man, I can't do it.
Okay.
I was terrified and everything. I was like, I don't like this. You know, just, of course, you know, they were kids, you know, happy to see me there and all that, but it was very uncomfortable. Mm. Then the next practice, some of my high school teammates were there and, you know, I calm down, but I'm always like that in new environments, even like coming here or anywhere. It's just always the first few weeks is always hard to warm up and open up to, you know, to everybody. So it was just always nervous. Like, I don't want to talk to anyone. And, but at that point I didn't know anyone. So
yeah,
went home. I actually cried. My godmom, she basically was like, it's an opportunity. You love playing basketball. Why don't you play? And you could possibly get a scholarship and things like that. So eventually after the coach came and, you know, spoke to my family, I was like, okay, I'll try it again. And then that's when I seen everyone else there. So it made it easier.
Such a great story. But the greatest story is the one with the spider bite. You have to tell the spider bite story because this is like something when I read it, I couldn't really believe it.
Spider bite?
Yeah, you got a spider bite on your knee?
Oh, that was different. It wasn't nothing major, you know, it was just basically knee was, you know, swollen and that's.
Oh, that was it? Because I read that, you know, the spider bit you and you wanted to play in like a final for the summer title or something. And Leticia, I think it's her name, right? Leticia Traba. And she was like, no, you need to go to the doctor. And he was like, no, I need to play.
It was the Final Four.
Oh, the Final Four. Okay. Yeah.
It was like a Final Four tournament in Dallas. And I would say spider bite. I think so. It was like my knee was swollen.
Okay.
And, you know, it's like Houston Hoops, one of the top teams in America. And we're playing and, you know, it's a flight to get back. But the Final Four is like all around the same time. And we upset so many teams, you know, one of the biggest upsets in this tournament. And, you know, it was, you know, you had to choose. So I ended up playing, but I knew I had to leave like in the fourth quarter, before the fourth quarter. So it was like, we fought, and I ended up leaving and it was a close game, but we ended up losing, but yeah, I ended up leaving in that fourth quarter. So, you know, the emotions there was definitely, it was definitely high, and it was tough having to leave right then and get to the airport and head home.
But the crazy part of the story is, and you have to tell me now if this is true or not, because if it's not true, I'm going to call ESPN and tell them they are full of bullshit on their website, because it said right there, it was a spider bite. You know, you leave the game, you go to the doctor, and he's like, oh, it's good thing you came here, because, you know, if this would have gone untreated, you know, maybe we were looking at amputation of the leg. So is this part true, or is it just?
I don't remember it being that detailed, but okay. Sure, it was swollen, like infected. Okay. I honestly don't remember like if it was exactly a spider bite, but for sure, you know, I had to, they took fluid out and everything. I actually had stitches and everything in my knee, you know, where they cut at. So, man, I don't know about the amputation, or I don't really remember.
See, this is where we have to talk business. You need a publicist like me, because we would have made so much merch, you know, like calling you Spider-Man and all that stuff. You know, it would have been great. We talk after the podcast.
Because I'm not big on that. I'm not, you know, an outspoken person. So for sure, I would need a publicist to help with everything.
It might be a little late for the Spider-Man story now. But then you made your way. I mean, you played in South Alabama. Had a great college career. We're even on the radar of some NBA teams. Didn't get drafted, and then you come to Europe. Was it an easy decision to leave the US and come to Europe to play basketball?
Nope, it was the same thing. Like start over, like that first practice. I was probably 190 something, planning to stress, hated it, didn't want to be here. Very emotional every night. Fine when I get to practice. Once I leave, it's like, I don't want to be here. I do not want to quit, but I wasn't having fun with the fact that I was away. So it was very stressful. I had I'm used to having an automatic. This is the first time I had a manual. Yeah. So every time I go home, it takes 30, 40 minutes for a 10-minute drive. I had a hill to my house. I sit there. Oh. Blowing the horn, and I'm nervous. I'm rolling back, so I just stop, just wave everyone, just go around. So it was just like everything. Yeah. It was difficult, but I'm happy I stayed. But I think ultimately it wasn't just Germany or just leaving. It's just how I handle new environments, you know. And I don't know why it's so difficult, but. It was difficult. Then eventually it was like, after that year was over, I was ready. I was like, you know, where I'm going now. Okay. Boom. I'm fine. I'm ready. You know, but before it was very difficult that whole year.
It feels like you always kind of, you know, get out of your comfort zone and kind of grow in that new environment. Right.
Sure. But then, you know, first day of practices, you have one teammate excited. Let me meet everyone. Let me, you know, already ready to get shots up. And me, it's like, I don't want to shoot. I don't want to dribble. Let me walk in. Let me get out as fast as possible. And I don't know why, but yeah. But, you know, now, of course, it's like I still have it, like, with trying to, you know, get familiar with my surroundings as far as, like, my routine, where I'll eat at, the grocery store I go to, whatever. But for just like as a pro, it's no problem. But for sure, that first year, it was difficult.
After the first couple of years in Germany, you know, then you started, you know, just touring Europe, basically. Yeah. What stood out from your time? Well, start in Athens. I mean, that's just a totally different city than Bamberg.
Yeah. You know, it is Athens. You can... All year round, you basically have things to do. You know, they have the water right there. So many parks. The sun is out. So, you know, you're living a great life off the court. But then you also, with that comes with the crazy fans. You have a great game, bad game, as always. Depends on, you know, certain guys will always get the support. And then the next will, you know, you suck. You this. So... It's difficult, you know, but it's part of it. You know, you expect that and you see it every day. Like if you follow any websites that have certain teams, you know, it's like if you don't play well, you know, the fans coming for you. But I mean, I loved it there too. Off the court, And on court, it was a shaky situation with Coach Black being fired after the first day game. So it's like now, you know, have a coach, have multiple players he don't really understand or believe in. So that made everything shaky. But I'm thankful for that experience. And, you know, one of the best team historically. And, you know, playing with some of the greatest guys in EuroLeague history. So I'm honored to have had the opportunity.
Before you went to Greece, did you look at some of the crazy videos on YouTube of the fans? Did you know what you were getting into?
You know, you see it because the game, like with Penna and Olympiacos. But, you know, I'm still learning as today, you know, the teams I play for, you know. I didn't know it was, you know, it was that crazy, you know, just getting it. I didn't know it was that crazy how real it is, how you feel like those guys bleed, you know, red and green, you know. So I didn't know to that extent.
Did you get any cell phones thrown at you on the court?
No, but when we played Panna, it was just like we had to stall for like 15 minutes because throwing corns, flares.
Oh, yeah, yeah.
And so they had a lot of that, but it wasn't personally. It was just, you know, their game.
Yeah.
But any other game, it wasn't any of that.
So after you went to Kaunas, you actually played for a guy I went to university with, for Martin Schiller.
Yeah.
And that's another town, another country that's totally different. How did you like it up there?
I love it. And that was a great team, great staff, organization, amazing fans. And that's because it's a basketball country. You know? And that's another level, you know. They have the same fan base, but you know, all positive. You play bad, oh, you'll be okay. Keep playing, keep working hard, you know, and I loved it. Great, like I said, great teammates, and it was a lot of team bonding. Even though with COVID, we couldn't get out much, but we did a lot of things as a team. Even with the coaches, it was always around the way the arena set up, you know, everything is there. So you basically around everyone all the time. So I loved it, I actually did.
And now you're here in Munich, and obviously the season in the EuroLeague is not like last season. It's been tough. A lot of stuff happened. I had coach on the other day, and we talked about that. But you're just chugging along. I mean, it feels to me like whenever Augustin Rubert plays in the EuroLeague, you get Augustin Rubert to get these 10 points. You get the hustle. You get the boards. It seems like it doesn't really matter where you play. You're always you, and you always, you know, give basically the same stat line.
Yeah. I'm trying to find ways to be effective, you know, whether it's defense, like trying to take a guy out of position, out of the play, or, you know, if it's trying to rebound or if it's to score, you know, I don't feel like I'm a scorer or anything, but, you know, if that's needed and, you know, you have those opportunities, but for sure, I just try to do what's best for the team. And that's what type of player I am, you know.
Is it tough for you to kind of focus on each and every game? Because, I mean, obviously you're playing the domestic leagues, then you play EuroLeague, and EuroLeague, it's totally different, it's another level. You know, you got fans there at some places.
Sure.
Is it tough to be, you know, yourself in each and every game when you have these different circumstances?
For sure. Just like the Belgrade, like playing in Belgrade, you know, crazy fan, crazy atmosphere. Like, you can't just let the game come to you sometimes, you know, just can't be relaxed because you know how aggressive it is in there. So sometimes it's hard to adjust just being who I am, you know, can't always just be yourself. You have to adapt, have to adjust, you know, your game. But I prefer being fans on the road than no fans. So even if we go a place, I'd rather be sold out, crazy fans than, you know, empty arena. So as an athlete, you love to compete, and you know it feels great, you know, with the fans.
What are your personal goals for the rest of the season? I mean, it's obviously a strange thing to ask somebody who plays for Bayern, because obviously the championship is always the goal. Yeah. But what would define a great season for you this year?
Honestly, winning a BBL for sure. But great for the guys we have, you know. The experience, you know, coaching experience, like making the EuroLeague playoffs will be great, actually. And then going from there, and you just see what you have, you know, team versus team, he ain't bring it, but that's a great season, you know, winning a BBL and making a EuroLeague playoff. But for sure, the goal we need, you know, to win a BBL championship. But the great season, I would think doing both, making the EuroLeague and winning a BBL.
Before I let you go, I have some questions for you from Baywa. It's like the main sponsor. And they are, the big topic is togetherness. And the first question is, I think it's a tough one where you can't really win. So I'm sorry for that. Who do you like better, Southpaw, the mascot from South Alabama, your college, or Bernie the Bear, the FC Bayern mascot?
I would say Bernie because my son loves him.
Oh, okay.
Look at Bernie. It's just when he's on the skateboard, he loves it. So it brings a different smile. You know, Southpaw is, you know, I feel like that's part of me, but seeing my son and how much he loved being at games and watching Bernie do his tricks, I would say Bernie.
And mascots are for the kids, so that's the right answer in my book. The second one is, what would you rather have, like a long dark nights encounters or long away game trips with Bayern in the EuroLeague?
I'm going to just go with Bayern. I'm here now. Let's get on this road trip.
And you couldn't really experience Kaunas because it was COVID during that time.
Yeah, it was cold. Everything closed.
Cold as well. It's true. Third and last one. On a scale from 1 to 10, how happy are you with the ongoing season?
I would say, honestly, 6.5, 7. See, because it's been... I mean, we could, you know, the things that happened, how we started and things like that. And I know what type of team we have. I know we could have done some things better. We let a lot of games slip. And so it's part of basketball, but I won't say it's great, you know, with the ending results. No, but I do have confidence we could still do something. But for sure right now, I think we're not at our, you know, our height, you know, of talent and experience and putting things together. So I think I say like a 6.5. And I feel like when we get to that 8 and we, you know, we're clicking because we had moments. But, you know, to be a great team, you have to put it together no matter what. If you lose a game, but you still had everything going, it just the team outplayed you versus slipping up and, you know, letting them win. So I would say 6.5, 7.
It's a process. I think that's a sentence Coach Andrea would yeah.
For sure. Nothing happens right away. Like I said, we started off slow with everything happening in preseason. So I didn't expect to just jump right into it. And you never expect that anyway. So, you know, I'm not mad, but I see all the guys working. Coaches obviously working. So, you know, that's all you can ask. And just hopefully we put it together and make a run.
And there's a lot of basketball left to be played. So thanks for your time, man. This was great. I hope you felt comfortable. And now just take your son and enjoy your day off.
Thank you.
All right. Take care. Und jetzt freue ich mich, dass wir an dieser Stelle einen ganz besonderen Gast haben, Mara Bertling von Dein München. Und vielleicht wissen das nicht alle, die hier zuhören. Der FC Bayern Basketball ist seit Jahren auch ein Social Player München, also diese Charity-Plattform FC Bayern Basketball Helpside. Und eine der Organisationen, mit denen der FC Bayern Basketball schon lange zusammenarbeitet, ist eben Dein München. Frau Bertling, schön, dass Sie Zeit haben für uns heute.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben gerade so ein bisschen die Vita von Augustin Rubit gehört. Und das ist natürlich eine krasse Vita, wo ich so denke, boah, sowas kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, als junger Mensch sowas zu erleben. Kennen Sie solche Geschichten auch aus Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, also seine Geschichte ist natürlich schon wirklich extrem, das stimmt. Auch toll, das anzuhören, wie sich ein Mensch entwickeln kann, wenn er Hilfe bekommt. Jetzt haben wir natürlich nicht so extreme Situationen hier in München, wie in diesem Umfeld, in dem er aufgewachsen ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine große Problematik in unserer Gesellschaft, inwieweit wir jungen Menschen die Chance geben, sich positiv zu entwickeln und einen Platz in unserer Gesellschaft zu finden, und zwar unabhängig ihrer eigenen sozialen Herkunft. Und wir haben das Problem hier in München einfach, dass viele junge Menschen nicht an den Dingen teilhaben können, die für andere vielleicht ganz selbstverständlich sind. Und da entstehen schon sehr große Gräben. Wir haben mittlerweile einfach einen sehr großen Anteil junger Leute, die diese Chance nicht bekommen und die eher außen vor stehen. Und das ist natürlich extrem prägend, besonders in jungen Jahren. Und ja, ist dann natürlich auch ausschlaggebend, wie sieht die weitere Entwicklung aus. Und an seinem Beispiel ist es tatsächlich so, wenn man sich mal so überlegt, jeder Mensch lebt ja so in seiner eigenen Lebensrealität, die wir so haben. Die setzt sich zusammen aus verschiedenen Faktoren, die sie beeinflussen. Das sind einerseits direkte Erfahrungen und Erlebnisse und dann eben aber auch die Umstände, die uns umgeben. Es ist die Liebe und die Wertschätzung, die wir erfahren oder vielleicht auch nicht. Und es sind die Möglichkeiten, die wir haben oder nicht. Und für junge Menschen ist das für den Moment dann erst einmal die Welt und auch die Wahrheit, ob es positiv oder negativ ist. Das ist ganz unterschiedlich. Und bei Augustin ist es ja eben auch so, dass er diese Realität für sich erstmal hingenommen hat. Und das war für ihn in dem einen Moment war es normal. Da gehörte vieles dazu. Kriminalität, ein stabiles Umfeld war nicht da. Aber wenn diese Situation kommt, dass es einen Menschen gibt, der auf einen zugeht und sich diese Welt mal öffnet, weil man in Kontakt kommt, weil man Neues erlebt und bemerkt, dass das Leben auch in anderen Bahnen verlaufen kann, da passiert etwas. Da eröffnen sich Chancen und ganz neue Blickwinkel. Und so war es ja auch bei ihm, als er damals in das Basketballteam mit aufgenommen wurde und in vielerlei Hinsicht dann plötzlich unterstützt wurde und ein wertschätzendes Umfeld hatte und Menschen, die an ihm interessiert waren und auf Augenhöhe begegneten und ihm in ihm etwas sahen, nämlich einen talentierten jungen Mann. Eröffnete sich diese Chance und ich finde, diese Chance sollten wir eigentlich allen jungen Menschen eröffnen in unserer Gesellschaft. Ich halte das auch für unsere Aufgabe und dann passiert etwas, nämlich, dass sich ein junger Mensch ganz toll entwickeln kann, vielleicht sogar wie in seinem Fall eine unglaubliche Karriere hinlegt. Aber das muss ja letztendlich gar nicht unbedingt sein. Aber es geht einfach darum, seinen eigenen Lebensweg positiv gestalten zu können. Und ich finde, dafür sollten wir einen Rahmen schaffen, der das ermöglicht. Eine Gesellschaft, die da wertschätzen und offen mit jungen Leuten umgeht und sie fördert an den Stellen, wo es wichtig und notwendig ist. Und da das aber auch in München nicht immer der Fall ist, sondern wir ganz große Problemlagen haben, sehen wir das als unsere Aufgabe von der München, wirklich faire Startbedingungen für junge Menschen zu schaffen und sie einfach so in den wichtigen Jahren, in den Entwicklungsjahren auf dem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten und ihnen die Welt zu eröffnen und ihnen die Hand zu reichen.
Ja, das ist natürlich ein großer Anspruch. Vom Sport kennt man das. Ich glaube, jeder, der mal Mannschaftssport getrieben hat, der weiß ja, wenn man dann in so eine Halle geht oder aufs Fußballfeld oder so, im Zweifel haben alle die gleichen Trikots an und alles ist irgendwie halbwegs gleich und alle machen den gleichen Sport und da fragt man auch nicht, wo wohnst du eigentlich oder wo kommst du eigentlich her?
Genau.
Was gibt es denn noch für Bereiche, wo man Menschen, halt jungen Menschen helfen kann, eben diese Wertschätzung, die sie gerade beschrieben haben, zu geben, außerhalb vom Sport?
Naja, also bei der München ist es so, dass wir aufgestellt sind in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport. Da geht es ganz klassisch um Teilhabe und Partizipation, sie wirklich zu integrieren über unterschiedlichste Angebote, die wir haben. Sei es im kulturellen Bereich, dass Kinder an Theaterprojekten teilnehmen, dass sie mal ins Theater, ins Kino gehen, was vielleicht für andere auch völlig selbstverständlich erscheint, aber eben für viele junge Leute völlig unbekannt bleibt über einen ganz großen Zeitraum hinweg. Im sportlichen Bereich haben wir vielfältige Angebote. Wir haben eine tolle Kooperation mit dem FC Bayern Basketball. Im Bildungsbereich ist es halt auch so, dass wir einfach ganz, ganz viele junge Leute haben, die sehr talentiert sind, die viele Stärken und Talente haben. Aber die muss man auch erstmal ein bisschen rauskitzeln und sie entdecken gemeinsam. Und wenn das passiert, dann kann sich da auch was entfalten und junge Leute können sich gut entwickeln. Also wir sind da sehr breit aufgestellt. Das ist auch so unser Anspruch, tatsächlich nicht nur fokussiert auf einen einzelnen Bereich einzugehen, sondern wirklich so den Zugang zu unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Und Augustin hat beispielsweise immer von der Familie gesprochen. Mhm. Und letztendlich tun das unsere Kids tatsächlich auch. Also das habe gar nicht ich in die Welt gesetzt, sondern das wurde dann an uns mal herangetragen. Aber seitdem liebe ich das auch sehr stark, weil letztendlich ist dann München auch etwas wie eine Familie. Kann man sich, glaube ich, auch so ganz gut vorstellen. Eine gut funktionierende Familie, die unterhält sich miteinander, die tauscht sich aus, unterhält sich über heute, aber auch über morgen und übermorgen. Was könnte man denn machen, was interessiert einen, was passiert so in der Welt außenrum, die unterstützt dabei, dass man vielleicht eben ja in Sportunterricht geht, dass man Musik hört, dass man gut mit anderen Menschen umgeht, all diese Dinge gehören dazu und das sehen wir auch als unsere Aufgabe in der Vermittlung.
Wie kommen denn die Jugendlichen und die Kinder zu Ihnen? Ich kann mir vorstellen, dass die ja nicht unbedingt wissen, dass es da in München gibt. Also was ist meistens der Impuls, dass sie bei Ihnen da in die Programme reinkommen?
Genau, also mittlerweile sind wir zumindest an den Schulen und Einrichtungen, an denen wir tätig sind, und das ist der springende Punkt, recht bekannt geworden in den letzten Jahren durch unsere Tätigkeit. Also heißt, wir arbeiten mit anderen sozialen Institutionen zusammen, Mittelschulen, mit Notunterkünften, mit Kinderheimen, mit Nachmittagstreffs, und gehen ganz gezielt dorthin, also wo sich sozusagen die Kinder und Jugendlichen aufhalten und wo auch ihr Lebensraum und ihr Lebensumfeld tatsächlich ist, und holen sie da quasi ab. Und darüber bewerben wir unsere Projekte, also da gehen wir ganz zielgerichtet hin, dann nehmen wir auch junge Leute mit, oft die schon lange bei uns dabei sind, das sind unsere Jugendbotschafter, die erklären dann, hey, guck mal Leute, bei der München könnt ihr zum Beispiel zum Boxen gehen, da könnt ihr in irgendeinen coolen Graffiti-Workshop gehen, da könnt ihr an vielfältigen Programmen und Projekten teilnehmen, schaut euch das doch mal an, macht da mit und erzählen selber von ihren eigenen Erfahrungen und vor allen Dingen aber auch davon, was sie für sich selbst so erkannt haben im Leben und dass es auch wichtig ist, an Dingen mal dran zu bleiben, dass es toll ist, bei Dein München viele verschiedene Menschen kennenzulernen, auch ein wichtiger Baustein unserer Arbeit, die jungen Leute mit Vorbildern in Kontakt zu bringen, mit Menschen, die was zu erzählen haben, die einfach so was den Horizont erweitert, was einem ein anderes, größeres Bild so von der Welt gibt, als man es bisher hatte, so aus seiner eigenen Hut, aus dem kleinen persönlichen Umfeld, in dem man sich so bisher bewegt hat, auch mal rauszugehen.
Ich habe das ja im Vorfeld natürlich auch recherchiert, dieses Programm auch No Limits. Und bei allem, was ich da so gelesen habe, dachte ich immer so, das sollte eigentlich zumindest für meine Begriffe, die Schule oft leisten. Also ich weiß, dass ich komme aus Wolfsburg, da bin ich auch gerade in der Schule, war auch in so einem kleinen sozialen Brennpunkt. Viel von dem, was Sie gerade beschrieben haben, gab es halt da. Also zum Beispiel mein Weg zum Basketball war halt über den Erdkundelehrer, der gesagt hat, also du bist 1,90, wenn du nicht zum Basketball kommst, kriegst du eine 5, Punkt. So, und dann bin ich da halt zur AG, die wir hatten. Ich weiß, wir hatten eine Foto-AG, all diese Dinge. Gibt's das nicht mehr oder ist das jetzt so sehr eingeschränkt worden, dass die Schule diesen oder in vielerlei Hinsicht vielleicht diesen Anspruch, den man früher mal hatte, gar nicht gerecht werden kann, dass es eben auch wirklich diese Projekte wie Dein München braucht?
Ja, ich denke schon, dass es sie braucht und es ist natürlich schon so, es gibt viele engagierte Schulen, das ist überhaupt gar nicht die Frage und es gibt auch viele gute Angebote an den Schulen. Aber es gibt auch einen Moment, wo man sagt, das kann die Schule nicht mehr leisten. Und das ist tatsächlich auch für uns so der Moment, wo wir ansetzen. Also wir setzen letztendlich dort an, wo die Möglichkeiten einer Schule, eines Elternhauses, einer staatlichen, städtischen Institution aufhören. Und das sind einfach Angebote, die sind in ihrer Dimension sehr umfangreich und sehr aufwendig in der Gestaltung, dass das eine Schulinstitution so gar nicht leisten kann. Und da kommen wir eben. Und wir sind auch keine Schule in dem Sinne. Ich glaube, das ist für uns auch eine ganz große Chance, besonders auch für junge Leute, die sich ohnehin benachteiligt fühlen auch oder sich vielleicht nicht so zugehörig fühlen, zu unserer Gesellschaft, zur Gemeinschaft, zur Schulgemeinschaft, bei uns auch andocken zu können. Wir sind keine Schule, wir sind kein Jugendamt, wir sind keine Behörde. Zu uns kann man freiwillig kommen, das ist die Basis. Und wir ermöglichen sehr viel und alle Angebote, die wir haben, sind kostenlos, was auch ein weiterer wichtiger Aspekt und Faktor ist eben für all die jungen Leute, um sozusagen denen einfach die Kohle fehlt. Da ist das gar nicht möglich. Wir haben mit vielen Familien zu tun, die sind froh, wenn sie am Ende des Monats nochmal einkaufen gehen können und das alles so ausreicht und sie durchkommen. Da ist nicht daran zu denken, irgendwelche Freizeitaktivitäten, sportlichen Aktivitäten oder musische Förderungen in irgendeiner Form zu ermöglichen.
Ja, zumal da, glaube ich, bei vielen Familien, gerade bei Familien, die so im Existenzminimum leben, da ist ja gar kein Kopf da für irgendwelche Sachen, die irgendwie außerhalb vom täglichen Überleben sind. Ich habe das selber als Jugendtrainer früher auch stellenweise erlebt, dass man auch da auch eine gewisse Ablehnung auch trifft, wenn man halt einen Jugendlichen fördern möchte, zu irgendwas, was dann nichts bringt, im Anführungszeichen. Ist das auch ein Teil Ihres Jobs, dass Sie da viel, vielleicht auch Widerstände überwinden müssen, gerade mit den Eltern und den Familien, dass die Kinder gefördert werden?
Ja, also erstmal natürlich ist es so, ist ja auch schon angesprochen worden, gerade tatsächlich müssen wir uns natürlich auch erstmal um die Gunst der Jugendlichen bemühen. Also als irgendwie eine coole Institution, wo man gerne hingeht. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen sehr gut gelungen, aber auch da ist es natürlich immer wieder, wir sind schon sehr bemüht. Also wir haben viele Mitarbeiter, die auch konkret auf junge Leute zugehen und sagen, so dieses bildlichst wirklich jemandem die Hand zu reichen, sagen, komm, guck dir das doch mal an, lass uns mal quatschen, mach da mal mit. Das ist das eine. Die andere Seite, die Eltern, ja, wir haben viele Eltern, die nehmen das zur Kenntnis, dass ihre Kinder zu uns kommen. Wir brauchen natürlich immer ein Einverständnis. Das wird am Anfang abgefragt. Andere sind auch sehr dankbar. Wir haben auch sehr schöne Zeilen und Worte schon bekommen von Eltern, die einfach gesagt haben, hey, Wahnsinn, toll. Also was ihr gemacht habt, ohne diese Unterstützung hätte mein Sohn, meine Tochter diese Entwicklung einfach nicht gemacht, die das total sehen. Und dann muss man auch offen und ehrlich sagen, gibt es auch viele Eltern, die sind einfach nicht interessiert oder haben vielleicht sogar eine ablehnende Haltung tatsächlich. In solchen Fällen gehen dann unter Umständen auch mal Mitarbeiter ins Gespräch mit Eltern, um die Kids einfach nicht zu verlieren und da dran zu bleiben. Denn es ist ja auch etwas Wichtiges, auch für junge Leute zu verstehen, dass es in Ordnung ist, auch Dinge anders zu machen, als sie es bisher kennen und gewohnt sind oder als es das Umfeld so vorlebt. Also zum Beispiel auch durch familiäre Kreise. Also auch das zu durchbrechen oder etwas anders zu machen, ist in Ordnung.
Sie haben schon von den Jugendbotschaftern gesprochen. Was sind denn so Erfolgsgeschichten? Also wie weit geht das dann? Also begleiten Sie denn die Jugendlichen bis zur Uni, bis in den Beruf? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, gut, dass Sie es nochmal ansprechen. Danke, da wollte ich eigentlich auch gerade noch drauf hinaus. Also es ist wirklich so, ein junger Mensch, der bei uns ins Programm aufgenommen wird, ist ab dem Zeitpunkt dein München Programmteilnehmerin. Das ist letztendlich erstmal so nicht begrenzt. Also wir nehmen junge Leute ab dem 12. Lebensjahr auf und begleiten sie dann eben sehr häufig auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Also wir haben so von der groben Spanne her 12 bis 21 Jahre. Aber tatsächlich bei den Jugendbotschaftern geht es dann auch noch deutlich weiter hinauf. Und in 10 Jahren haben wir dann Jugendbotschafter, die sind Mitte 30. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das dann ist. Also sozusagen in unserem Alumni-Kreis, weil wir jedes Jahr neue Jugendbotschafter auch aufnehmen. Also dieses Gremium wächst stetig. Das ist auch so das Ziel. Aber so die Zielgruppe im Kern liegt zwischen 12 und 21, aber Jugendbotschafter eben auch älter, weil sie dann häufig eben auch, wenn sie bereits in der Ausbildung sind, oder ins Berufsleben einsteigen, weiterhin noch an unserer Seite stehen. Und das muss man natürlich sagen, ist auch für uns eine ganz besondere Erfahrung, tatsächlich junge Leute, die irgendwie so mit beiden Beinen im Leben stehen und so motiviert sind für sich selbst, aber auch andere zu motivieren und denen zu sagen, so, hey Leute, macht was draus. Ihr habt die Möglichkeit, nehmt sie wahr. Also nehmt auch erkennt diese Chance, die sich da auftut, und nehmt sie wahr. Und das sind unsere Jugendbotschafter und da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Also auch auf viele tolle Karrieren, auf die wir da mittlerweile blicken können. Karriere heißt jetzt nicht unbedingt immer, dass man studieren muss, aber wir haben auch junge Leute, die sind auf der Hauptschule in unser Programm eingestiegen und studieren heute. Auch das sind Biografien, die man staunend beobachten kann.
Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist ja natürlich auch, man braucht ja auch finanzielle Mittel dafür. Wie finanziert sich dein München?
Dein München finanziert sich zu 100% über Spenden, Sponsoren, Fördermittel, das heißt, mit Stiftungen arbeiten wir auch zusammen, aber auch mit der Landeshauptstadt München, mit dem Sozialreferat und eben auch von ganz vielen Privatpersonen, die Notwendigkeit erkennen und sagen, ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, in die junge Generation zu investieren, damit wir hier unterstützen können, um junge Leute dazu zu befähigen, einfach ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und damit tragen sie ja dann auch bei zu einer Gesellschaft und Gemeinschaft, in der wir alle gerne leben wollen.
Ja, ich glaube, das ist auch so, was mich einfach echt, als ich das gelesen habe, bin ich auf der Website, dachte ich auch so, ja, davon brauchen wir echt eine Menge momentan in der Gesellschaft. Das tut uns allen gut. Vielleicht abschließend noch, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und denkt, also es wäre was für mich oder was ich für meine Kids oder ich möchte einfach helfen, auf welche Art auch immer, wie können die Leute sie erreichen?
Also wir haben ein Kontaktformular auf unserer Webseite. Da freuen wir uns über Mails, beantworten auch alle. Das ist so der direkte erste Weg. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Unterstützung und auch über Spenden. Und ansonsten, wer unsere Aktivitäten vielleicht einfach mal ein bisschen verfolgen möchte oder näher gucken will, was wir machen auf unserer Website, aber auch auf Instagram beispielsweise, kann man, glaube ich, ganz gute Einblicke bekommen, in welchen Bereichen wir uns so bewegen.
Ja, und ich sage ganz ehrlich, es lohnt sich auch, wenn ich sag nicht in München wohne, aber ich würde mir auch sowas wie mein Wolfsburg wünschen. Mal gucken, vielleicht muss ich das hier in der Stadt mal anregen. Frau Berling, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und alles, alles Gute mit diesem tollen Projekt und vielleicht sieht man sich ja mal im Audi Dome demnächst, wenn das wieder möglich ist.
Ja, genau.
Ist.
Ja, da freuen wir uns doch drauf. Alles klar. Ich sage auch herzlichen Dank.
Alles klar. Tschüss. Ciao. Das war sie, die 8. Folge der 2. Staffel von Open Court Powered by BayWa. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple oder jetzt auch Spotify. Empfehlt den Podcast gerne weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns eure Anregungen gern an opencourt@fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.